Morgen auch von mir. Heute bin ich auch ein bisschen nervös hier oben und ich weiß, dass meine Kinder auch nervös sind vor dem Interview. Aber wir gehen einfach mal rein. Der kleine Zettel hier, der hängt auf meiner Pinnwand schon seit 2 Jahren. Wie weit würdest du gehen, wenn Gott dich ruft? Und sonst wechseln die Zettel immer. Es gibt immer wieder neue und ich tausche aus, aber der hat sich eigentlich schon seit 2 Jahren darauf gehalten. Und immer wieder bringt mich Gott auch wieder auf den Punkt, mich zu fragen, und wie weit würdest du jetzt gehen? Wie weit bist du bereit? Und ich habe mir den Zettel jetzt für die Vorbereitung nochmal genommen. Ich dachte immer, es ist von OM, ist aber von den Waterboys. Und da war hinten noch ein ermutigender Vers drauf aus Psalm 32, den ich gerne auch vorlesen möchte. Ich will dich lehren und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich berate dich. Nie verliere ich dich aus den Augen. Psalm 32, Vers 8. Ist ja eigentlich auch eine Ermutigung für uns, dass Gott uns sieht und er uns auch Mut macht. Er ruft uns nicht nur, er macht uns auch Mut. Er macht uns auch Mut, dass er uns nicht allein losziehen lässt. Und dann habe ich mir in der Bibel mal angeguckt, wo Gott gerufen hat. Erstes Mal rufen war schon im Paradies, nach dem Sündenfall. Da hat er nach dem Menschen gerufen, gefragt, wo bist du? Aber so das Wesentlichste, das für mich Wichtigste war eigentlich Abraham. In 1. Mose 12, Vers 1 sagt der Herr zu Abraham, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Dem Abraham ging's gut. Der Abraham hatte eigentlich keinen Grund wegzugehen, der hatte auch keinen Grund auf eine Reise zu gehen. Und irgendwie war es ja nicht wie heute, ich bestelle mal einen Möbelwagen und ich ziehe um, da war viel mehr mit verbunden. Und ich habe mir so überlegt, wenn der Ruf an mich gegangen wäre, ich glaube, ich hätte erst mal gesagt, ich weiß, wie viel Arbeit das ist und außerdem, wenn du noch nicht mal weißt, wo ich hin soll, vielleicht überlegst du erst mal, was du mit mir vorhast und dann können wir nochmal reden. Und hier steht in Vers 4, da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Und Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Da war keine Diskussion, da war keine Frage, da war kein Widerwort, nichts. Da war einfach, da ging Abraham, wie der Herr ihm gesagt hatte. Gut, der Herr hat ihm auch was versprochen. Er hat gesagt, ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir soll gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Ist natürlich auch eine Zusage. Und Gott hat ihn tatsächlich zu einem großen Volk gemacht. Es geht noch weiter, er wurde sogar Freund Gottes genannt. In Lukas 2, Vers 23 steht nochmal, und so erfüllte sich die Schrift, die spricht. Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet, und er wurde Freund Gottes genannt. Und der Nächste, der für mich einem riesengroßen Ruf gefolgt ist, war Noah. Weil Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Und Noah war deutlich über 500 Jahre alt, als der Ruf an Noah ging von Gott. Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist durch, sie ist mit Frevel erfüllt und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Mach dir eine Arche aus Tannenholz und dann kommt die Beschreibung, wie groß, wie lang diese Arche sein soll, wie viele Etagen, welche Lüftöffnungen. Für die damalige Zeit eine Größe, die eigentlich unvorstellbar ist, dass das ein Mann alleine mit Kiefern, Holz und Pech zusammenbauen kann, eigentlich genauso unvorstellbar. Und auch für Noah mit Sicherheit eine Situation, die so groß ist, dass ich da auch kapituliert hätte und gesagt hätte, Gott, das ist für einen Mann viel zu viel, das kann einer gar nicht alleine. Aber Noah macht da gar nichts. Noah macht es, als im Vers 22 steht, und Noah macht es so, er machte alles genau so, wie es Gott ihm gesagt hatte. Also auch keine Frage. Ein Riesenbauplan, eine Riesenarbeit. Und wenn man nachrechnet, es sind etwa 120 Jahre, die Noah daran bauen musste, bis die Arche fertig war. Und das ist ja noch lange nicht alles. Das Gespött der Menschen war ja auch groß. Natürlich fanden die es alle lustig, dass da jemand in seinem Garten ein Schiff baut, wo weit und breit kein Wasser ist. Und Noah hat das alles ertragen. Noah war auch ein Mann, er hat die Leute in dieser Zeit ermahnt. Aber er hat sich nicht von seinem Plan abbringen lassen. 120 Jahre lang hat er treu das gemacht, was Gott ihm aufgetragen hat. Und dann füllt Gott die Arche. Und dann löscht er alles Leben auf der Erde aus. Und er belohnt die Treue von Noah. Er rettet sich und seine Familie. Und er rettet auch die Tiere alle, die Gott in die Arche geschickt hat. Und es gab jetzt auch niemanden mehr, der ihn auslachen konnte. Der Nächste, der ein bisschen bockiger war, das war Mose. Und Gott sprach zu Mose. Ach so, das war der brennende Dornbusch und Mose trat hinzu aus Neugierde, um anzusehen, was es war. Und der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Und er antwortete, hier bin ich. Das ist so das, wie wir das kennen. Hier bin ich, Gott hat gerufen, ich bin da. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht und er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und Gott sprach zu ihm, Mose aber sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Es gab ein langes Gespräch zwischen Gott und Mose. Und er hat immer wieder Ausflüchte gefunden, warum er das nicht machen kann. Er hat sich geweigert bis zum Schluss. Und er hat Gott zornig gemacht. Gott hat ihm einen Stock in die Hand gegeben und hat ihn zu einer Schlange werden lassen, um ihm zu zeigen, dass ihm alles möglich ist. Und genauso umgekehrt hat er die Schlange wieder zum Stock werden lassen. Es gab nichts, was Mose wirklich überzeugen konnte. Und Gott wurde zornig. Aber Gott hat trotzdem seinen Auftrag nicht aufgehoben, sondern er hat ihm seinen Bruder Aaron geschickt. Er hat Aaron auf den Weg geschickt, ihm entgegen, und sie führten gemeinsam die Aufträge aus. Darin sehe ich schon mal ganz, wenn Gott einen Auftrag für mich hat, ich kann mich letztendlich nicht wehren. Es ist eigentlich viel einfacher, von vornherein zu sagen, hier bin ich, sende mich. Aber so hat Mose letztendlich doch den Auftrag ausgeführt, den Gott ihm gegeben hat. Auch mit der Unterstützung von Aaron. Aber er durfte auch das Volk aus der Gefangenschaft ins gelobte Land führen. Aber er durfte selbst nicht mehr rein. Er durfte das gelobte Land mal von weitem sehen. Und dann war seine Zeit auch zu Ende. Sehr beeindruckend, was den Ruf Gottes angeht, finde ich auch die Geschichte von Samuel, der als Knabe diente vor Eli und der nachts die Stimme hörte. Und natürlich dienstbeflissen zu seinem Herrn Eli rannte und sagte, du hast mich gerufen, hier bin ich. Und er sagte, nee, ich habe dich nicht gerufen, leg dich wieder hin. Das passierte noch ein zweites Mal und noch ein drittes Mal. Und dann wurde Eli aber klar, worum es hier ging. Er sagte, wenn die Stimme wiederkommt, dann sag, Herr, hier bin ich, dein Knecht hört. Aber Samuel kannte den Herrn noch nicht. Da kam der Herr, trat herzu wie vor, Samuel, Samuel, und sprach, rede denn, dein Knecht hört. Und der Herr sprach zu Samuel. Samuel war gehorsam, gar Samuel wollte Gott dienen. Samuel kannte Gott noch nicht und trotzdem war es sein größter Wunsch, Gott zu dienen. Und als der Ruf kam, hat er alles das aufgenommen, was Gott ihm sagte und hat alles das getan, was Gott von ihm erwarte. Und an Samuel antwortete Gott in Demut. Und Gott hat ihn gesegnet. In Vers 19 steht, Samuel wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von all seinen Worten auf die Erde fallen. Und ganz Israel, von Dan bis Beersheba, erkannte, dass Samuel als ein Prophet des Herrn bestätigt war. Und der Herr erschien weiterhin in Silo, denn der Herr offenbarte sich dem Samuel in Silo durch das Wort des Herrn. Da bleibt bei mir so zurück, Kennen wir eigentlich die Stimme unseres Gottes? Kennen wir Gott? Kennen wir wirklich seine Stimme? Und wenn ja, wie steht es denn da mit unserem Gehorsam? Ist unser Leben darauf ausgerichtet, dass wir Gott dienen und dienen wollen? Das gegenteilige Beispiel ist dann Jona. Das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittas, folgendermaßen: Mache dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, und bezahlte sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Es gab schon einen Spruch, der heißt: Wenn mir jemand erklären will, wie ich mein Leben leben soll, dann höre ich ganz aufmerksam weg. Und ein Lied, das meine Kinder in der Sonntagsschule gelernt haben über Jona, das heißt an einer Stelle: Mir ist die blöde Stadt egal, die Leute da, die können mich mal. Und genau so hat sich Jona an der Stelle ja auch verhalten. Er hat wirklich geglaubt, wenn er weggeht, dann kann er vor Gott fliehen. Aber die Antwort kommt prompt. Das Schiff gerät in Seenot. Das Schiff droht zu sinken. Und Jona erkennt sehr schnell, dass er das Problem ist und nicht die anderen. Um die anderen nicht in Gefahr zu bringen, wird er dann über Bord geworfen. Aber auch da ist Gott immer noch da. Er lässt sie nicht ertrinken, sondern er landet im Bauch von einem Fisch. Und er ist, glaube ich, der Einzige, der im Bauch von einem Fisch dann wirklich erkennen muss, dass er den falschen Weg gegangen ist und mit Gott ins Gespräch kommt und vor Gott bekennt, dass er falsch gehandelt hat und Reue zeigt. Und so wird er nach 3 Tagen an Land gespuckt. Und Gott erneuert seinen Auftrag. Und diesmal gehorcht Jona. Aber auch das ist wieder nicht so, wie Jona das gerne hätte, weil Ninive tut einfach Buße. Und Gott sieht ihre Buße und verschont sie. Und das ist der Punkt, wo Jona dann sauer wird und sagt: Erst schickst du mich hier hin, den Gericht zu verkündigen, und dann vergibst du denen. Und er hat ihn gebeten, dass er ableben darf, dass er nicht weiter leben muss. Aber dann erteilt Gott ihm nochmal eine Lektion. Er lässt einen Baum wachsen, dass er Schatten hat, und lässt den Baum auch wieder verkümmern. Und schon wieder ist Jona sauer. Und dann sagt der Herr: Du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich doch gar nicht bemüht hast und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können. Und dazu so viel Vieh? Ich denke mal, Jona hat verstanden, worum es geht. Und Jona hat auch gemerkt, dass man einem Auftrag von Gott, einem Ruf von Gott nicht entgehen kann. Aber was für mich so wichtig ist, auch da, wo die Menschen nicht gehorsam sind, wo sie sich versuchen, dem zu entziehen, ist Gott nicht derjenige, der straft, sondern ist derjenige, der immer wieder eine neue Idee hat, immer wieder neu auf uns Menschen zukommt und immer wieder neu noch einen Weg findet, uns doch dazu zu motivieren, das zu tun, wofür er uns bestimmt hat. Und selbst beim 2. Mal, als Jona versagt, erteilt ihm noch eine Lektion, um zu verstehen, dass seine Gnade für 120.000 Menschen mehr wert ist als ein kleiner Baum, der in einer Nacht entstanden ist. So, und dann gehen wir nochmal ins Neue Testament. Da gibt's auch jemanden. Da gibt's nämlich einen reichen Jüngling. Und er fiel vor Jesus auf die Knie und sagte: Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber antwortete und sprach ihm: Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb. Und er sprach zu ihm: Eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Hier ist die Macht des Geldes wesentlich größer als der Wunsch, Jesu nachzufolgen. Wir sehen, dass Jesus ihn lieb gewinnt und wir sehen auch, dass Jesus traurig ist, dass er geht. Aber hier ist der Mammon einfach stärker. Und hier ist das Ergebnis, dass wir nie wieder irgendwo was von ihm hören. Er ist nur einmal hier erwähnt und er ist gegangen. Und es ist nicht mehr wichtig, was mit ihm passiert ist. Es fand in der Bibel keine Verwendung mehr. Und dann, so ein ganz wichtiger Punkt für mich, sind auch die Jünger. Weil letztendlich sind wir ja alle Jünger. Wir sind ja alle Jünger Jesu, weil er uns gerufen hat. Und eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten die Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze aus dem Fang aus. Die Geschichte kennen wir, weil Petrus sagt, Jesus gibt Sachen, da hast du keine Ahnung von. Wir haben schon die ganze Nacht gefischt und davon hast du keine Ahnung. Da ist nichts zu fischen, aber weil du es bist, wir machen das nochmal. Und das Ergebnis kennen wir auch, die Boote drohten zu sinken. Es war so viel Fisch da, dass Petrus sich vor Jesus auf die Knie warf und sagte, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Genauso ging es auch Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land und ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Ebenso, wie wir es eben vom Matthäus schon gehört haben, auch hier. Da kommt keine Frage, kein Nichts. Sie hatten Familie, sie hatten einen Beruf, sie lebten davon. Sie zogen die Boote an Land, fragten nicht nach, warfen keinen Blick zurück, hatten kein Aber. Sie waren nach vorne ausgerichtet und sie folgten Jesus. Und von Petrus hören wir sehr viel in der Bibel noch. Petrus war ein wichtiges Bindeglied zwischen verlorenen Menschen und Jesus. Und er hat viele Dienste getan. Sie folgten ihm. Nachfolge. Kennen wir Gott? Kennen wir seine Stimme? Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich frage mich, hören wir seine Stimme? Ich weiß, dass es genug Situationen gab, wo ich die Stimme auch gut ignorieren konnte, weil es nicht so angenehm war, was von mir gefordert war. Und ich bin da auch schon gerne jemand, der mir ernstvoll mal weghört. Aber wie viel mehr ist es, wenn wir eine Komfortzone haben, wenn in unserem Leben alles so läuft, wie wir es haben wollen, wenn die Bequemlichkeit da ist, wenn es überhaupt gar keinen Grund gibt, sich um irgendwas zu kümmern, weil es mir gut geht. Und wenn uns dann der Ruf trifft, wie weit würden wir gehen? Wie groß wären unsere Widerworte? Wie groß die Zweifel? Und wie klein ist an solchen Stellen manchmal der Mut? Vielleicht auch Angst. Wir alle haben einen Auftrag, einen Ruf von Gott. In Matthäus 28, Vers 19, da steht, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das fängt schon vor meiner Haustür an. Wie wichtig ist uns das, dass unsere Mitmenschen an uns sehen, dass wir Christen sind, dass sie nicht verloren gehen? Das erfordert natürlich auf der anderen Seite auch meine Liebe zu Jesus, meine Treue und meine Hingabe. Ich wünsche uns allen, dass wir da mehr drüber nachdenken und dass wir aufmerksamer werden, wenn Gott uns ruft und uns fragen, wie weit bereit sind wir zu gehen. Amen.